Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Und wir bleiben beim Ukraine-Krieg. Dass das angegriffene Land sich verteidigt, und zwar mit Waffen, und dass Länder wie Deutschland für diese Verteidigung Kriegsgerät liefern, das stellt die Kirchen immer noch vor ethische Herausforderungen. Zumal wenn, wie im Fall der evangelischen Kirche in Deutschland, wenn da die Friedensbewegung von identitätsstiftender Bedeutung ist. Wie damit umgehen, wenn Frieden nicht ohne Waffen zu schaffen ist? Diese Frage ist in der EKD auch 15 Monate nach Beginn der russischen Invasion nicht wirklich beantwortet. Kurz vor Beginn des Deutschen Evangelischen Kirchentags in gut zwei Wochen ist jetzt ein Sammelband erschienen, der versucht, theologische Antworten auf dieses Problem zu finden. Thomas Klatt hat es gelesen und mit Autoren des Bandes gesprochen, unter anderem mit dem evangelischen Theologen Rochus Leonhard.
Ja, also im Moment gibt es keine klare Linie. Das hat aber eben damit zu tun, dass das, was bisher als die vielleicht nicht von allen geteilte, aber doch dominante Linie galt, faktisch alles, was in Richtung Pazifismus sozusagen geht, dass das jetzt nicht mehr plausibel ist ohne weiteres.
Sagt Rochus Leonhard. Er ist seit 2011 Professor für systematische Theologie unter besonderer Berücksichtigung der Ethik an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig. In seinem Aufsatz beleuchtet er die Friedensethik Martin Luthers, eine zentrale Orientierung, die Bergpredigt.
Also Pacifici steht im Lateinischen. Beati Pacifici, also die Pazifisten.
Selig sind die Friedfertigen, übersetzt Luther. Was der Reformator daraus ableitet, erklärt Leonhard so.
Luther hat ja in seiner Auslegung der Bergpredigt eben immer gesagt, der Christ soll also in seinem weltlichen Beruf tatsächlich alles tun dafür, dass die weltliche Obrigkeit, zu der auch der Schutz der äußeren Sicherheit des politischen Gemeinwesens gehört, dass die weltliche Obrigkeit stabilisiert wird. Für sich selbst aber soll er, wenn es um seine individuelle Existenz geht, soll er tatsächlich diesen harten Forderungen, die sich aus der Bergpredigt ergeben, folgen.
Die jesuanische und frühchristliche Skepsis gegenüber dem Kriegshandwerk war zu Luthers Zeiten längst einer anderen Haltung gewichen. Ein guter Christ kann auch ein guter Soldat sein. Allein die Kleriker, vom Pfarrer bis zum Bischof, blieben vom Kriegsdienst befreit. Nur woher weiß der christliche Soldat, dass sein Kriegsherr gerecht handelt?
Für Luther ist es so, der sagt, naja, die weltlichen Obrigkeiten, da muss man immer davon ausgehen, dass die es vielleicht ein bisschen besser wissen als der einzelne Soldat. So, aber auch Luther kennt schon den Fall, dass dieses Vertrauen nicht möglich ist. Ja, und dann sagt er, da muss man eben sagen Nein und muss dann auch hinnehmen, was das dann für Konsequenzen hat.
Im Klartext schickt der Kriegsherr seine Soldaten in einen Krieg, der nicht gerechtfertigt ist, muss er sich verweigern, auch wenn das für ihn drakonische Strafen nach sich ziehen kann. Luther hat allerdings nie eine friedensethische Grundsatzdogmatik verfasst. Luther erteilte Ratschläge. Auf die Frage des sächsisch-kurfürstlichen Offiziers Asser von Kramm, wie sich Kampfeinsatz und christlicher Glaube zusammendenken lassen, reagiert er 1526 in der sogenannten Kriegsleuteschrift so.
Die Obrigkeit straft die Bösen sind aber so böse, dass es nicht reicht, wenn die Obrigkeit sagt du, sondern die muss auch mal raufhauen. Ja, so. Und die Menschen, die dann raufhauen im Auftrag der Obrigkeit, nicht weil sie Sadisten sind und sich persönlich dran ergötzen, sondern im Auftrag der Obrigkeit, diese Menschen sind dann auch gute Christen, die tun ein Werk der Nächstenliebe, indem sie töten. So verrückt, wie das klingt, aber das ist genau Luthers Argumentation. Woher wissen wir, dass der Landesherr Befehle gibt, die auch okay sind? Ja, und dann sagt er im Zweifelsfall, also ja, der Befehlsempfänger soll sich A, darauf verlassen, B, aber trotzdem prüfen und wenn die Prüfung negativ ausfällt, sich dann verweigern.
Der Krieg. Für Luther eine bittere, aber notwendige Medizin. Die Position des deutschen Reformators war aber nicht singulär, sondern ist Teil einer langen friedensethischen Debatte.
Wie das bei Thomas von Aquin halt zusammengefasst ist, es muss ein guter Zustand dann möglichst wiederhergestellt werden. Also es geht tatsächlich dann darum, am Ende einen besseren Zustand zu haben als den, der zu diesem Krieg geführt hat.
Es müsse eben ein gerechter Grund vorliegen, mit dem Ziel, das Gute zu mehren oder das Böse zu meiden, so schon Thomas von Aquin. Eine ethische Debatte, die ins heutige Völkerrecht mit eingeflossen ist.
Deshalb ist man ja auch jetzt nicht mehr auf diese Lehre vom gerechten Krieg in diesem naturrechtlichen Horizont aus, sondern man spricht dann eher von einem gerechtfertigten Krieg. Also lateinisch hat man dann eben nicht mehr bellum justum, sondern bellum legale. Das bedeutet, es geht dann eben um nicht ein Naturrecht, was ja nirgendwo aufgeschrieben ist, sondern es geht um gesetztes Recht, also schriftlich fixiertes Recht. Und das ist etwa das Völkerrecht, und das derzeit geltende Völkerrecht enthält eben eigentlich ein Kriegsverbot und hat zur Grundlage natürlich so etwas wie das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Also das ist jedenfalls Angriffskriege ächtet.
So steht es im Grunde auch in den lutherischen Bekenntnissen Confessio Augustana und der Apologie der Confessio Augustana, die nach Jahrhunderten noch Gültigkeit haben. Auch wenn sie in der evangelischen Kirche hierzulande in den vergangenen Jahrzehnten unpopulär geworden sind, sagt Leonhard.
Der Christ kann rechtmäßige Kriege führen und sich eben daran beteiligen. Und insofern wird auch der Soldatenstand, also das Kriegshandwerk, als eine Möglichkeit der Übung christlicher Nächstenliebe verstanden. Das ist nebenbei bemerkt ja ein Passus der Bekenntnisschriften, von dem so in den letzten Jahren, also unmittelbar eigentlich vor dem Ukraine-Krieg gesagt wurde, da müssten wir eigentlich ran, das müssen wir neu interpretieren, vielleicht am liebsten streichen oder so. Ja, also das war eine ungeliebte Passage.
Denn die evangelische Kirche in Deutschland erlebte seit 1970 eine Art Hochphase dessen, was sie als kirchliche Friedensarbeit bezeichnet. Geprägt war sie von dem Primat der Gewaltlosigkeit, so schreibt es Johannes Wischmeier. Er leitet seit gut 2 Jahren die Abteilung kirchliche Handlungsfelder bei der EKD in Hannover. Er mahnt in seinem Aufsatz an, die evangelische Kirche bedürfe angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine dringend einer kriegs- und friedensethischen Reform.
Ich glaube, dass eine große Gruppe auch von teilweise hochverbundenen evangelischen Christinnen und Christen durch die neue Situation eines Angriffskriegs in Europa nach mehr als 2 Generationen tatsächlich aufgeweckt worden ist und dass da auch manche Gewissheiten über den Haufen geworfen worden sind, die in kirchenleitenden Gremien zumindest eine große Rolle gespielt haben.
Geplant ist nun eine evangelische Friedenswerkstatt, die eine Kriegsethik entwickeln soll, die auch angesichts des Ukraine-Krieges plausibel ist. Allerdings müsse man nicht bei Null anfangen.
Aber es gibt natürlich ein Gravitationszentrum, was für uns nach wie vor die Friedensdenkschrift der EKD aus dem Jahr 2007 ist, die das Leitbild des gerechten Friedens entwickelt. Niemand stellt in Frage, dass das ein Meilenstein ist und dass dieses Leitbild auch in einer veränderten politischen Situation eine ganz bedeutsame Rolle finden muss. Es ist, denke ich, in der gegenwärtigen Situation eher so, dass man auf Situationen sieht, ein Land wird völkerrechtswidrig angegriffen, macht vom Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch. Andere Staaten unterstützen dieses Land. Das heißt, sie leisten Nothilfe, dass hier nachgeschärft werden muss, dass zum Beispiel auch über das Recht und über die Pflicht zur Nothilfe gesprochen werden muss. Stichwort Waffenlieferungen. Also es geht um eine Erweiterung und eine Differenzierung eines insgesamt aber schon vorhandenen tragfähigen Konsenses.
Die EKD-Friedensdenkschrift aus dem Jahr 2007 bilde somit ein stabiles Fundament für einen realistischen und bewaffneten Rechtspazifismus, schreibt Wischmeier. Die Souveränität von Staaten sei unantastbar. Sie hätten das Recht, sie notfalls mit Waffengewalt zu verteidigen. Dieses Recht hätte auch die Ukraine. Johannes Wischmeier plädiert aber zugleich dafür, dass die evangelische Kirche weiterdenken müsse, also an die Zeit danach, wenn die Waffen schweigen. Zur neuen Kriegs- und Friedensethik der EKD müsse auch die Versöhnung gehören.
Wir dürfen es auf keinen Fall aufgeben. Das ist die Aufgabe der Kirche, die immer weltweit ist und die immer größer ist als nationale Konstellationen und als Nationalkirchen. Und das in aller Bescheidenheit stellvertretend aufrechtzuerhalten und auch das Gebet zu nutzen, um an alle, die im Krieg leiden, zu denken, um auch die, die Schuld auf sich laden, vor Gott zu erinnern und für sie zu bitten. Das ist die geringe Leistung, die wir Christinnen und Christen in unserem Land im Moment erbringen können.
Ein bescheidener und zugleich selbstbewusster Ansatz. Friedensethik in Kriegszeiten. Ein Buch, das Verunsicherten zumindest eine gewisse Orientierung geben kann.
Friedensethik in Kriegszeiten, so heißt der Sammelband, erschienen bei der Evangelischen Verlagsanstalt. 184 Seiten, kostet 24 Euro. Thomas Glatt hat das Buch gelesen und mit Autoren des Bandes gesprochen.